Rotfunk, der Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute im Gespräch Mia Jenny, Max Kranich und Nevin Hamad.
Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Rotfunk, dem Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute haben wir eine Premiere. Wir haben nicht nur einen Gast hier, eine Gästin, sondern gleich zwei. Und zwar Mia und Max. Bitte stellt euch doch ein bisschen gleich schnell selber vor. Wer seid ihr? Was macht ihr im Leben? Mia, beginn du.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Teil der Geschäftsleitung der Juso Schweiz und dort auch für die AG Queer zuständig oder für queer-feministische Themen und bin aber auch in der Milchjugend engagiert und beschäftige mich seit Jahren, vielleicht kann man sogar schon sagen, ein Jahrzehnt mit queerer oder feministischer Politik. Genau.
Mein Name ist Max, ich war auch lange in der Juso, ich bin immer noch Mitglied, nicht mehr in einem Vorstand oder so. Ich habe dafür jetzt bei der Milchjugend im Büro und war dort lange für die Pride zuständig. Genau, und jetzt bin ich Buchhalter und Finanzmensch.
Ihr habt das Thema schon vorweggenommen. Es ist Juni, surprise, surprise, wir sprechen über die Pride.
Yay!
Gut, wie immer, wir beginnen sehr, sehr einfach. Also einfach Grundsätze, was ist die Pride? Mia, kannst du das vielleicht schnell abreißen für uns, umreißen?
Die Pride, muss man sagen, gibt es seit jetzt etwa 52 Jahren, wenn ich das richtig rechne, und wurde aus einem Protest in New York geboren, wo man sich gegen Polizeirazzien und der strategischen Diskriminierung von queeren Menschen, vor allem auch People of Color und Transmenschen, gewehrt hat. Und seither ist es zu einem Feiertag geworden, vor allem für die queere Community. Deshalb heißt er auch Christopher Street Day übrigens, weil dieser Protest in der Christopher Street stattfand. Und jedes Jahr gehen die Leute weltweit auf die Straßen und feiern ihre Queerness und kämpfen für ihre Rechte und schaffen vor allem, und ich glaube, das ist das Wichtigste, Sichtbarkeit für Menschen, die nicht cis-heteronormativ unterwegs sind.
Willst du cis noch schnell erklären?
Cis bedeutet einfach, dass diese Menschen sich dem Geschlecht zugehörig fühlen, das sie bei der Geburt zugeschrieben bekommen. Und wenn man das nicht hat, also zum Beispiel, wenn man sich als non-binär fühlt oder als das andere Geschlecht im binären Spektrum, dann ist man eine Trans-Person.
Wenn es euch nicht so persönlich ist, was bedeutet der Tag für euch oder die Bewegung, Max?
Ich weiß nicht, wie das für dich ist, Mia, aber für mich ist die Pride so der großartigste Tag im Jahr. Es ist wie so eine Art Familienfest, weil man trifft alle Leute aus der Community wieder. Sie sind alle dort und es sind alle so, man brezelt sich auch ein bisschen auf vor der Pride. Das heißt, man zieht sich mit seinem Lieblingsoutfit an und es sind alle mega aufgeregt. Und dann ist es so, während etwa 3 Stunden dauert die Demo meistens, sind einfach so die Straßen gehören uns so gefühlt. Und wir können genauso sein, wie wir wollen, in so mitten in Zürich und nicht in einem Safe Space oder einem Raum, den wir uns selber geschaffen haben, sondern in der ganzen Stadt. Und es hat Musik, es ist eine Art laufende Party. Und trotzdem ist es mega politisch, weil all die Leute sich irgendwie da getrauen, sich der Welt so zu zeigen, wie sie sind. Und das ist einfach ein unfassbar empowerndes Gefühl und so was vom Schönsten. Und dann auch so die jungen Queers, die zum ersten Mal dort sind, sehen, wie sie aufblühen und wie sie am Anfang so ganz schüchtern sind und sich nicht wirklich getrauen und dann am Schluss mittanzen und allen, wir verteilen immer Milchbüchli und am Anfang laufen sie alle irgendwie 20 Minuten mit ihrem Stapel Milchbüchli rum und getrauen sich niemanden anzusprechen und am Schluss verteilen sie den Passanten, die sie eigentlich gar nicht wollen und so weiter, schmeißen sie in offene Fenster von Autos. Es ist ein großartiger Tag.
Ach, so schön. Jetzt habe ich gerade mega Lust, an die Pride zu gehen.
Ja.
Ich glaube, für mich ist die Pride auch immer ein bisschen ein Nachhausekommen. Also 100% unterschreibe ich alles, was Max gesagt hat. Es ist wirklich der schönste Tag im Jahr. Und für mich als Person, die wirklich Kitsch mag und die auch findet, man kann so zu trashiger Musik tanzen und so. Und das passiert alles da. Es ist alles wird gezeigt, jeder Kink wird gezeigt, jegliche Art von Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung. Es gibt keine Tabus und es ist das ist so schön, weil man so frei ist und auch über alles sprechen kann. Und es ist wirklich ein Nachhausekommen, weil man geht auf dieses Gelände und man kennt jede dritte Person und jede zweite Person, die man kennenlernt, ist dann irgendwie total lieb und begeistert. Und es ist einfach nur, es ist ein wundervoller Tag.
Als ich am Gimmi war, habe ich eine Mitschülerin getroffen, die, glaube ich, 2 Jahre unter mir war. Und sie hatte immer blaue Haare und es war... So, sie war obviously, ich glaube, sie war bi, aber so mega sichtbar queer. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie mit mir mitgehen darf, was mega herzig ist. Also, ja, natürlich, lauf einfach mit. Mega cool. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Max, es ist so schön, hier zu sein, weil wir sind zwar anders, aber hier sind alle anders. Und deshalb gehören wir zum ersten Mal, oder so, sie hat für sich gesprochen, gehöre ich zum ersten Mal richtig dazu. Und ich glaube, das fast so... sicher das erste Mal an die Pride gehen, mega gut zusammen, so man gehört, man merkt, dass man dazugehört und das ist, glaube ich, mega, mega schön und wichtig für ganz viele junge Leute.
Voll. Und ich glaube auch, dass man versucht, ich glaube nicht, dass immer alles gelingt, aber dass man versucht, alles zu respektieren, also auch ruhigere Leute und dass man Safe Spaces schafft und so und dass man nicht sagt, ja, das, eine Pride muss so und so sein und wenn du nicht in dieses Quadrat passt, dann kannst du nicht teilnehmen, sondern man versucht, alle aufzufangen.
Das ist das, wofür wir uns dann einsetzen würden, aber darauf kommen wir, glaube ich, später.
Genau, das ist so vielleicht das Idealbild der Pride, wie die Milchjugend sich wahrscheinlich verhält an der Pride. Genau. So.
Was wir versuchen.
Ja, fair.
Vielleicht müssten wir das noch erwähnen. Ich bin schwul. Das ist, glaube ich, relevant im Rahmen dieses Podcasts. Und mein Pronomen ist er, also ich bin ein Mann.
Ich bin bisexuell. Oder pansexuell, für mich sind diese Begriffe irgendwie überschneidend und meine Pronomen sind sie.
Gut, das klingt jetzt aber alles nicht mehr so richtig nach Aufstand und nach Demo. Was hat sich denn getan in den letzten 52 Jahren?
Wie Mia gesagt hat, die Pride kommt von diesen Aufständen, von so Straßenschlachten und dann gleich im Jahr darauf gab es die erste quasi Jubiläumsdemo. So vor einem Jahr ist das passiert. Das war dann 1970 und von da an fing so, das hieß dann glaube ich auch Christopher Street Day oder so, oder Gay Power, Gay Pride war so, dass das Wort Gay wurde damals verwendet, das hieß, war damals viel inklusiver als heute meinen wir damit Schwule und Lesben, und früher war Gay einfach die Community, das hat sich dann auch differenziert. Auf jeden Fall, und da waren das am Anfang eher so Protestmärsche, um daran zu erinnern, was damals passiert ist, und so die Ungerechtigkeit und die Diskriminierung, die Queers damals erfahren haben, zu gegen das zu demonstrieren, und dann haben wir immer mehr Rechte gekriegt, auch ganz fest dank diesen Demos und dank der Bewegung, die sich um diese Demos gegründet hat. Und heute müssen wir halt nicht mehr um unser Überleben kämpfen. Es gibt immer noch viele Leute, es gibt immer noch auszubrechen und so weiter, das möchte ich überhaupt nicht absprechen, aber die große Menge der Queers kämpft nicht mehr um ihre Existenz. Also es geht absolut nicht allen, aber viel mehr Queers geht es heute gut, als es früher ging. Das heißt, die Messages haben sich auch ein bisschen verändert, weil die Gruppen, denen es wirklich noch beschissen geht, das sind die sehr marginalisierten Gruppen und das sind dann auch nicht die, die in einem Pride-OK sitzen und dort ihre Forderungen durchdrücken können. Die meisten im Pride-OK in Zürich sind, soweit ich weiß, cis. Das heißt, da fallen viele Probleme weg und Schwule, Lesben und bisexuelle Menschen erleben immer noch viel Diskriminierung, aber viel weniger existenziell, das habe ich jetzt, glaube ich, viermal gesagt. Entsprechend haben sich die Forderungen verändert und das Format hat sich verändert. Heute kann man viel offener leben. Entsprechend ist eine Pride oft auch mehr ein Feiern von dem, was wir schon erreicht haben und von dem, wer wir sind, als eine politische, also als ein Aufstand, weil ein Aufstand nicht mehr das Format ist, in dem man heute in Zürich demonstriert meistens. Das sind absolute Ausnahmezustände. Genau.
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen müssen oder differenzieren müssen, dass wir jetzt von Zürich sprechen oder von der Schweiz, weil also wir müssen nur irgendwie in den in den slawischen Süden gehen oder so und diese in den Balkan, Ex-Jugoslawien-Länder, da sind Prides noch sehr viel gefährlicher, dass man da überhaupt teilnimmt, und es ist auch noch sehr viel stärkere so Protestmärsche mit viel verbreiteteren, starken Parolen, weil da Rechte eingefordert werden. Und bei uns, wir haben halt einfach, also eben wegen diesen Kämpfen, die bereits von den Generationen vor uns gefochten wurden, sehr viel mehr Rechte und sehr viel mehr Sichtbarkeit auch. die wir übrigens auch die ganze Zeit wieder performen müssen. Wir müssen uns auch immer wieder sichtbar machen. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt das da und wir können uns da reinlegen und dann geht es uns gut, sondern wir müssen ja immer um diese Sichtbarkeit auch weiter kämpfen. Aber es ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendwie eben anderen Ländern. Deshalb, das muss man zuerst mal sagen, dass wir von Zürich sprechen. Auch Zürich als Stadt und nicht irgendwie ein Landkanton. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Und ich empfinde die Pride trotzdem noch als Protest. Also für mich sind so Protestformen, müssen für mich gar nicht immer irgendwie militant gewaltvoll oder drohend sein, sondern für mich ist Protest am besten oder am schönsten ausgelebt, wenn man sich innerhalb des Protestes als Community sehr wohl fühlt und sich selber feiert und nach außen aber zeigt, wofür man steht und dass man auch konsequent dafür steht, also dass man auch konsequent Sachen zu Ende denkt, dass man konsequent zu Ende denkt, dass man als queere Person erst befreit ist, wenn wir kein Patriarchat mehr haben, wenn wir keinen Kapitalismus mehr haben, der uns ausbeutet. Und dieses Feiern und gleichzeitig das Protestieren, das ist für mich eigentlich die ideale Form von Protest. Und Teile der Pride, eben gerade die Teile, die Blogs von der Juso oder der Milchjugend, die machen das ja immer noch und sind für mich eigentlich der essentielle Teil der Pride. Und vor 2 Jahren war ich in Wien, glaube ich, ja doch, an der Europride, und da gab es auch Wagen, die waren eher so zu ausgerichtet, und dann waren andere eher ausgerichtet im kommerziellen Sinne und die irgendwie welche Regenbogen, keine Ahnung, Merch, T-Shirts, Bauchtaschen, whatever, verkauft haben. Und deshalb, ich glaube, vielleicht bin ich da auch sehr eingenommen, aber ich sehe dann als Protestteile diese Teile sehr viel größer in meiner Erinnerung, wenn ich an vergangene Prides zurückdenke. Und das andere ist für mich ein bisschen so Nebengemüse, böse gesagt, das für mich eigentlich nicht unbedingt Teil einer Pride sein muss.
Absolut. Ich glaube, große Firmen wie in Zürich sind es die UBS und die Credit Suisse und ich glaube die Zürcher Kantonalbank, bin mir nicht sicher, haben die Pride natürlich als Marketingplattform entdeckt. Gewisse, zum Beispiel der H&M oder der C&A, bringen jedes Jahr Pride Collections raus, die alle wahnsinnig hässlich sind. Nur, dass das gesagt ist. Und die UBS fährt dann halt immer mit einem riesen Wagen mit, damit sie auch demonstrieren, zeigen können, so, wir sind queer-friendly, wir sind auch da und für euch. Sie haben ja auch eine LGBT-Finanzberatungsabteilungsding, also die ZKB, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Die sind dann immer dort und sie fallen halt mega auf, weil sie so riesen Wagen haben. Aber ja, ich empfinde sie auch eher als Beigemüse, weil diese Blogs leben nicht. Und ich glaube, was mega wichtig, ein wichtiger Teil der Pride sind die politischen Forderungen, aber auch das Community-Building. Ich meine, wie gesagt, ich bin ein 23-jähriger Schwuler, ich habe nicht wirklich finanzielle Probleme. Das heißt, politisch gibt es für mein Leben im Moment nicht wahnsinnig viel dafür zu kämpfen, weil ich heirate in vielleicht 10 Jahren. Das heißt, das ist jetzt auch nicht mega dringend. Aber wo ich meine politische Aufgabe sehe, ist irgendwie eine Community aufzubauen, um auch jungen Queers Mut zu geben, Sichtbarkeit zu geben, ihnen die Chance zu geben, sich selbst zu sein. Und die Pride ist ein großartiges Gefäß dafür. So, wir kommen als Milchjugend mit diesen Jugendlichen in Kontakt, wir können ihnen in einem sicheren und mega aufregenden Rahmen die Community zeigen. Intern, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber auf Twitter diskutiert man gerade darüber, ob Leute, so kinky Personen, das heißt Menschen mit einem Lederfetisch oder einem Puppy-Play-Fetisch, die sich als Hund verkleiden, wenn dem Sex, ich weiß nicht, ob man verkleiden sagen darf in diesem Kontext, wahrscheinlich nicht.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt
auch aber nicht. Aber so ja. Niederschwellig erklärt. Genau, ob die an der Pride sein dürfen, was komplett absurd ist, weil ja sowieso, die laufen dann in ihren Lederanzügen mit und als Person, die zum ersten Mal an die Pride geht, ist das vielleicht etwas einschüchternd. Ich war sehr eingeschüchtert, aber ich habe so wie auch gelernt, ich habe dann im Nachhinein einen davon kennengelernt, in einer Bar, ein bisschen mit ihm geplaudert und seither habe ich absolut keine Angst oder Berührungsängste mehr vor der Kink-Community bzw. mit der Kink-Community. Also es ist auch so ein bisschen interne Bildung, die dort geleistet wird, halt nicht in Form von Workshops, aber in Form von Berührungsängste abbauen mit anderen Teilen der Community. Und ich glaube, das ist viel politischer, als man dann manchmal denkt. So die Pride vereint die Queer Community im Idealfall. Und das leistet dann eben, das leisten wir mit unseren Auftritten, die Juso und die Milchjugend, Pink Cross, die Los, TGNS und so, an der Pride, Queer Amnesty, die mit Geflüchteten an die Pride kommen. Das sind für mich die Dinge, die Pride aufmachen, wie für dich auch, wie du gesagt hast.
Was dann einfach stört, ist dieser mega krasse ökonomische Unterschied, also dass die CS und die UBS so viel Geld haben, damit sie einen Wagen stellen können mit einer riesen Soundanlage, was dann einfach den ganzen Raum einnimmt, obwohl wir eigentlich dann eher die Diversität der Community zeigen und wahrscheinlich auch mehr Leute mobilisieren und viel weniger in so Uniformen auftreten, die sind immer auch alle so gleich angezogen, was mega weird ist. Und das ist das, was mich ein wenig stört. Sonst könnte man nicht die Pride auch gut mit einem 1. Mai vergleichen, wo ja auch verschiedene linke Menschen zusammenkommen und sich als linke Menschen öffentlich zeigen. Und da sind irgendwie Grüne und die Erklärung von Bern, sorry, die heißen jetzt Public Eye, die Juso, die Unia, die SP etc. Und die haben gar nicht alle die gleichen Meinungen zu bestimmten Themen, aber man sieht sich gegenseitig, man nimmt Raum ein und man checkt, dass man irgendwie das gleiche Ziel oder in die gleiche Richtung geht wahrscheinlich. Und bei der Pride ist es ähnlich. Einfach da stört mich wirklich, dass die einen so viel mehr Geld haben und dann so viel Raum einnehmen. Und dann halt auch dieses Scheinheilige, also irgendwie eine CS, die irgendwie in Katar Geld hat und in Katar werden queere Menschen immer noch verfolgt oder vielleicht sogar, also getötet weiß ich jetzt gar nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und dann sagen sie, ja voll, aber wir sind mega queerfreundlich, weil wir haben jeden Tag, jedes Jahr einen Wagen an der Zürich Pride und du bist so, ja, mega cool, aber ehrlich gesagt, also zieht das mal durch.
Absolut, ach sorry. Und ich meine, wenn wir das von Kritik an diesen Firmen haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber die Hälfte der Transpersonen mehr oder weniger ist arbeitslos in der Schweiz. Und wenn wir vorher darüber gesprochen haben, so die Pride bringt die Leute zusammen, wir bilden Communities und dann kommt die UBS mit ihrem Riesenwagen, den sie sich leisten können und wir halt nicht. Und dann laufen die UBS-BankerInnen und HR-Personen mit diesem toten, also in diesem toten Abteil der Pride mit diesem Riesending, wo aber nicht wirklich viel lebt. Und nebendran hatte so diese Blöcke, wo sich die Community mischt. Das wäre doch mega schön, wenn die UBS-BankerInnen ebenfalls in diesen durchmischten Teilen der Pride dabei wären, wo dann in der Hoffnung, also in einer idealisierten Vorstellung, eine HR-Person mit Transmenschen in Kontakt kommt und die absolut außergewöhnliche Erkenntnis hat, dass das ja auch ganz normale Menschen sind und dann hoffentlich natürlich mehr Transpersonen anstellen würde. Also dann fände ich es mega cool, wenn die UBS ihr Personal an die Pride mobilisiert, weil dann würde eine Durchmischung stattfinden und dann würde die Akzeptanz wirklich in die Gesellschaft getragen. Aber so sind wir, die wir sowieso schon relativ progressiv sind, durchmischen uns weiterhin und wir werden immer offener und cooler und die großen Firmen halt nicht. Und das ist das, was mich dann so wahnsinnig ärgert und was ich auch schade finde, weil ich möchte nicht den UBS-Bankern verbieten, an die Pride zu kommen. Ich finde das schön, wenn sie auch kommen. Ich glaube, sie bringen uns dort einfach wirklich nichts, sondern sie nehmen Raum ein, der ihnen nicht in dieser Form zusteht, wie sie ihn nehmen, weil sie dann uns natürlich auch instrumentalisieren für Werbung.
Ich glaube, diese Werbung wird immer offensichtlicher. Also am Anfang, als zum ersten Mal irgendwie so Firmen bei der Pride mit dabei waren, war so, wow, krass, Firmen können progressiv sein und so. Und da konnte man ihnen das Pinkwashing noch halbwegs abnehmen. Aber mittlerweile ist diese Kritik so laut und so global auch schon formuliert und sie ziehen es trotzdem durch in diesen, ich finde das mega eine schöne Beschreibung, diesen toten Teilen der Pride mitzulaufen. Also das ist doch einfach so easy durchschaubar, dass sie das nur machen, wenn damit die Leute bei ihnen konsumieren oder bei ihren KundInnen werden. Und ich meine, mittlerweile ist das ja auch zu einem Meme geworden, all diese Firmen, die ihre Logos in Regenbogenfarben irgendwie im Juni eintauchen und nachher wieder weg und dann zum Beispiel Firmen, die wirklich über den ganzen Globus verteilt sind und dann in diesen Ländern, wo queer sein nicht so cool ist oder sogar verboten, da würden sie das Logo nie ändern, aber da, wo es halt mega cool ist, dann ändern sie. Und das ist so offensichtlich, dass das nichts damit zu tun hat, dass man queer-friendly ist oder nicht.
Ich finde es spannend, dass ihr so positiv eingestellt seid. Also ich habe halt so ein paar Menschen erzählt, dass es den Podcast gibt und dass ich das Gespräch habe mit euch. Und ich hatte so die ganze Bandbreite an Reaktionen von Naserümpfen und oh nein, Zürich, Pride, EU, nein, bis eben voll begeistert. Wie würdet ihr euch da einordnen? Oder vielleicht auch innerhalb die Frage, auch weil es eben genau auch Meinungen gibt, die eine Unterscheidung machen zwischen eben beispielsweise einer Zürich Pride oder generell der globalen Pride-Bewegung und einer historischen Bewegung, in die man sich einordnet.
Ich glaube, so Bewegungen sind ja mega schwierig als historisch konsistent zu sehen. Aus der Stonewall-Bewegung hat sich die Gay Liberation Front gegründet. Abgespalten davon gab es dann irgendwie die STAR, Street Transvestite Activist Revolutionaries oder so, Action Revolutionaries, weil die Gay Liberation Front wurde transphob und so weiter. Also es haben sich x Bewegungen daraus gegründet, die sich dann alle, die meisten haben irgendwann begonnen, Transmenschen auszuschließen, worauf man die wieder abandoned hat, die Bewegung, und neu gegründet hat und so weiter. Und ich bin nicht Riesenfan vom Verein Zürich Pride. Sie organisieren dieses Festival, aber ich finde es auch ein bisschen unfair, den Queers gegenüber zu sagen, die Zürich Pride ist kacke, ihr dürft nicht mehr Pride feiern, weil wie wir vorher gesagt haben, die Pride ist der schönste Tag im Jahr für einen Queer-Aktivisten oder eine Queer-Aktivistin. Es gibt so viel Energie und Kraft, von dem ich das ganze Jahr zehre, wenn wir wirklich schwierige Jugendliche haben, Jugendliche mit Riesenproblemen, Jugendliche mit ganz schwierigen Geschichten, dann arbeiten wir in der Milchjugend halt mit denen. Aber wieso das? Nein, aber es ist wieder Pride in einem Jahr und so. Dann ist wieder alles gut, dann ist wieder alles schön. So, das gibt mega viel Kraft. Und ich trenne das bis zu einem gewissen Punkt, wie wir vorher gesagt haben. Wir sehen den Teil der UBS an der Pride, finden wir auch blöd, aber unsere Abteile, unsere Blöcke an der Pride finden wir mega cool. Und ich sehe diese Blöcke in Tradition mit Stonewall, weil wir immer noch angelehnt an die Stonewall-Aufstände für unsere Rechte kämpfen. Natürlich in einem total anderen Rahmen, aber wie gesagt, das sind 52 Jahre her. Wir solidarisieren uns aber mit allen, die immer noch denselben Kampf führen wie vor 52 Jahren oder sogar noch intensivere Kämpfe, wie du gesagt hast. Es gibt Länder, in denen Queersein immer noch unter Todesstrafe gestellt wird. Aber man muss da trennen. Genauso wie man trennen muss zwischen den Verschwörungstheoretikerinnen, die an den Klimastreik gehen, die wir blöd finden, und die Klimastreikorganisation, die wir mega cool finden. Oder den 1. Mai, wo es auch Leute hat, die ich den politischen Inhalt, den ich so nie unterschreiben würde, während ich die Demo aber mega wichtig finde. Und deshalb finde ich die Unterscheidung wichtig zwischen Zürich Pride Festival Verein und dem Zürich Pride Umzug.
Ich denke, ich kann vieles davon unterschreiben. Ich habe wie beide Herzen in meiner Brust. Also einerseits den Verein finde ich auch mühsam, vor allem, dass er je länger, desto mehr von so freisinniger Seite vereinnahmt wird und auch genutzt wird als politische Bühne, weil natürlich einfach Queersein immer populärer wird und dadurch auch WählerInnen-Stimmen abzuholen sind. Und das finde ich ultra schwierig. Und auch, dass man mit der Ehe für alle jetzt irgendwie zum, weiß nicht wievielten Mal in Folge das Thema gewählt hat und quasi das oberste Ziel dieses Vereins ist, sich den bürgerlichen Normen anzupassen. Das passt mir überhaupt nicht. Aber irgendwie ist es auch eine sehr privilegierte Position, das sagen zu können und sagen, hey, dieser Verein finde ich nicht cool und eigentlich sollten wir eine Gegen-Pride organisieren und wir sollten uns abspalten, wir sollten einen neuen Tag definieren, wir sollten eine neue Infrastruktur aufbauen, weil erstens, ich zitiere hier immer wieder gern Adorno, der sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, erstens mal liegen die ökonomischen Mittel da, weshalb sie nicht nutzen, und zweitens, ist es sehr eine linke, gebildete, privilegierte Sicht. Aber Jugendliche, die zum ersten Mal irgendwie erkennen, dass ihre Identität nicht in das heteronormative oder cis-systematische reinpasst und ihnen dann noch sagen zu müssen, nein, du darfst nicht an dieses große, farbige Fest, das alles bietet und das für alle eigentlich einigermaßen zugänglich ist, also ausgeklammert für irgendwie Menschen, die Probleme haben mit der Polizei, aber vielleicht kommen wir noch auf die Polizeipräsenz zu sprechen. Und ihnen zu sagen, du musst mit uns auf die, zu dieser kleinen Veranstaltung gehen, und wir haben eine Megaspaltung innerhalb der Queer-Community, nachdem sie eine Spaltung mit sich selber und dem allgemeinen Alltag schon verspürt haben in der Jugend. Das finde ich dann einfach schwierig, und das ist dann nicht mehr, es ist nicht mehr nahbar, wenn man, wenn man sagt, ja, wir machen etwas anders und alle müssen dorthin kommen und es ist an einem anderen Tag etc. und das ist nicht, das erfährt keine Präsenz. Und deshalb finde ich den Weg, den die JUSO geht und den die Milchjugend geht, dass innerhalb der Pride offen Kritik geübt wird und auch sichtbar Kritik geübt wird an diesen freisinnigen bürgerlichen Mainstream, den es innerhalb der Zürich Pride gibt, sehr viel gangbarer. Das ist auch eine Aussage, die ich jetzt treffe. Vielleicht, wenn es sich weiter so entwickelt in den folgenden Jahren, vielleicht ist es nicht mehr haltbar irgendwann. Aber punktuell jetzt finde ich das aus diesen Gründen sehr viel gangbarer, als irgendwie eben sich abzuspalten. Und natürlich verstehe ich mich oder verstehe ich die JUSO und die Milchjugend in den Traditionen von diesen Protesten. Also sonst würde es das Ganze auch nicht geben. Das andere ist auch eine Auswirkung der Proteste vor 52 Jahren. Aber sie haben es wie einfach ein wenig vergessen. Nicht, dass sie es nicht wissen, sondern sie haben vergessen, was das Herz dahinter war.
Und ich glaube, es ist auch eine Frage, was ist der Anspruch an so eine Demonstration bzw. an so ein Festival? Wollen wir wieder einen Aufstand, also Riots, wie sagt man im Deutsch, ja, Aufstand? Mhm. Ich glaube, dann ist die Zürich Pride sicher die falsche, das falsche Format. Aber wie du gesagt hast, die Zürich Pride ist zugänglich und wir könnten eine alternative Pride nie so zugänglich machen. Es hat rollstuhlgängige WCs und so weiter und das könnten wir uns einfach auch nie leisten an einem Pride-Festival, das ganze, die ganze Zugänglichkeit zu garantieren. Es hat Rollstuhlorganisationen, die mitfahren an der Pride. Entsprechend können Personen mit eingeschränkter Mobilität auch auf erfahrene Personen zurückgreifen. Wie gehe ich an eine Pride, was muss ich beachten und so weiter. Und man vergisst, finde ich, wenn man die Pride nur kritisiert aufgrund ihrer fehlenden politischen Haltung, was ich eine unterstützenswerte Kritik finde. Ich glaube, man vergisst aber auch, dass, wie vorher erwähnt, Community Building ein politischer Akt ist, der an einer Pride passiert. Und wie du gesagt hast, das passiert idealerweise an so einer riesen Pride, weil wir würden alle, ich arbeite mit Jugendlichen, also meine Zielgruppe, die Zielgruppe der Milchjugend ist in die 15 bis 30. Alle die noch nicht politisch gebildeten Jugendlichen würden wir ausschließen bis zu einem gewissen Punkt von so einer Gegen-Pride, weil sie nicht kommen würden, vermutlich. Sie gehen an die Zürich-Pride. Und dann würden wir einen mega großen Teil der Community einfach sagen, ihr seid nicht politisch gebildet genug, deshalb geht ihr an die blöde Pride, wir machen eine bessere Pride und ignorieren euch damit. Ich will mit dem nicht sagen, dass die Zürich-Pride deshalb dass der einzig richtige Pride-Verein ist, wie du sagst. Ich meine, wenn sich das Problem mit bürgerlichen PolitikerInnen, die sprechen und so weiter, zuspitzt, sehe ich die Debatte auch wieder anders. Aber wir schließen mega viele Leute aus von einer Gegen-Pride, weil das eine Zeit braucht, bis sich die etabliert etc.
Und vielleicht noch etwas wegen der Zugänglichkeit. Also Zürich Pride ist ja nur so zugänglich momentan oder mittlerweile, weil wir sie die ganze Zeit kritisieren, weil wir die ganze Zeit sagen, hey, die Sachen waren nicht Rollstuhl zugänglich, die WCs waren irgendwie binär beschriftet oder ihr habt zu viel Polizeipräsenz. Also das sind dann alle Sachen, die ihnen dann einfallen bei der Organisation, sagen, ah, da kommt immer Kritik auf. Und je öfters und je lauter die Kritik intern ist, desto eher nehmen sie sie wieder auf. Oder auch, dass irgendwie vor zwei Jahren, trotzdem das Motto nicht unbedingt Ehe war, sondern irgendwie Refugees oder so, war ja auch spannend, dass da mal etwas in eine andere Richtung lief. Und es ist nicht so, als würden sie dann einfach stur ihren Weg gehen, sondern sie hören schon zu. Sie sind einfach dann trotzdem immer noch sehr bürgerlich genormt. Aber ich glaube, wir dürfen auch unseren eigenen Einfluss innerhalb dieser Pride nicht unterschätzen.
Nur ganz kurz, uns ist das bewusst, aber damit das noch explizit erwähnt ist, wenn du sagst, wir haben sie darauf hingewiesen, das waren viele, also die betroffenen Organisationen, also Behindertenrechtsorganisationen, haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht zugänglich genug sind. Geflüchteten Organisationen haben sie oft darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht für geflüchtete Personen zugänglich sind und so weiter, nur um diesen Bewegungen nicht ihre spezifische Wirksamkeit abzusprechen.
Ihr habt es jetzt beide angetönt. Wie sieht es denn aus mit der Inklusion heute, eben gerade mit Sicht auf die Polizei, die ja sehr präsent ist heutzutage?
Die Polizeipräsenz an der Pride, die hindert sehr viele Menschen daran, dorthin zu kommen und auch sich selber feiern zu können, was sie im Alltag ganz sicher nicht können, sei es, weil sie einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben oder weil sie sonst wie nicht genau in den legalen Kreisen oder in den bürgerlich legalen Kreisen akzeptiert sind. Und auch weil die Polizei teilweise trotz Schulungen, die stattfinden, immer noch ein gewisses Profiling machen während der Pride und dann bestimmte Gruppen einfach viel öfters aufgegriffen werden als andere. Und das ist ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem ist auch, dass man in der Polizei, bei der Organisation immer noch die Personen sieht, die das Ganze strukturieren und die nur Schutz, als Schutz da sind für die Pride. Aber was eigentlich der Fall ist, ist eigentlich, dass es eine Art von Repression ist, die vorgezogen wird im Vergleich zu zum Beispiel, sagen wir, Care-Teams, die viel verstärkter da sind oder im Vergleich zu Menschen, die nicht Polizei sind, aber trotzdem für Sicherheit sorgen können. Und ich verstehe auch, dass die Pride Schutz braucht. Also wir müssen nicht negieren, dass von außen immer auch rechtsradikale Attacken drohen können und dass auch Gewalt von außen auf die Pride eindringen kann. Nur denke ich, gerade in Zürich ist diese Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr geringer, auch weil es immer so immer mehr ein liberales Auftreten hat. Nicht, dass ich das unterschreiben würde, aber das ist einfach ein Fakt. Und da könnte man sich wirklich überlegen, dass man die Polizei als solches nicht mehr an die Pride lässt oder halt nur in einem sehr, sehr geringen Ausmaße. Also das kann ich noch akzeptieren. Ich bin nicht eine Person, die sagt, Polizei geht gar nicht, sondern einfach macht zuerst alles andere und dann, wenn es immer noch nicht geht, von mir aus noch ein bisschen Polizeischutz von außen. Dann gibt es noch die zweite Thematik von einem Polizeiblock an der Pride und das verstehe ich tatsächlich einfach nicht. Also ich verstehe nicht, weshalb diese Berufskonsorte extra noch einen Block innerhalb der Pride bekommen sollte, weil die Polizei an und für sich nicht wirklich für eine queerfreundliche Politik steht, auch in der Schweiz nicht.
Aber ich möchte dir da komplett zustimmen, Mia. Ich war als Wir haben jedes Jahr einen Stand von der Milchjugendast. Ich habe den etwa 3 Jahre lang selbst organisiert und ich war auch schon froh um die Präsenz der Polizei. Was aber nicht heißt, dass nicht auch ein Care-Team oder eine SIP, das ist so eine sozialarbeitenden polizeimäßiges Konstrukt in der Stadt Zürich, wo ausgebildete Sozialarbeitende quasi die Rolle der Polizei übernehmen mit weniger Kompetenz. Die hätten das sicher auch getan. Aber also ich bin froh um ein Sicherheitsdispositiv vor Ort. Muss es die Polizei sein, ist die andere Frage. Und ich stimme dir komplett zu, was einen Block der Pride, der Polizei innerhalb der Pride angeht. Ich verstehe, dass auch Schwule und Lesbische, Trans und Bisexuelle und alle anderen PolizistInnen unter Umständen mitlaufen wollen an der Pride. Ich finde es einfach unendlich geschmacklos, wenn sie das in Uniform tun. Erstens, die Stonewall-Aufstände waren eine Reaktion auf systematische Polizeigewalt gegen LGBT-Personen in New York und systematisch heißt, also wirklich regelmäßige Razzien, wo in Bars, weil Schwule und lesbische Bars waren verboten damals, Crossdressing war verboten, also die Kleider des anderen Geschlechtes in Anführungszeichen zu tragen war verboten und die Polizei ist in entsprechende Bars gegangen, hat die Leute teilweise verprügelt, inhaftiert, Fotos von ihnen in Zeitungen veröffentlicht, etc. Darauf war Stonewall eine Reaktion. Also was macht die Polizei an der Pride? Und auch heute noch höre ich von Jugendlichen extrem homophobe Erfahrungen, die sie mit der Polizei machen, PolizistInnen, die sie nicht ernst nehmen, die sie absichtlich misgendern und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach unfassbar geschmacklos, wenn dann eine Institution wie die Polizei darauf besteht, in Uniform an der Pride teilzunehmen. Das verstehe ich. Also ich verstehe, dass sie demonstrieren wollen, ja, mega fest, aber kommen nicht in Uniform. Das ist einfach ein Level von Pietätlosigkeit, das mir wirklich, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Finde keine Worte.
Ein anderer Kritikpunkt, der ja oft aufkommt, ist eben, dass die Pride eigentlich nur noch eine riesige Party sei. Ihr habt aber gesagt, die Pride ist der wichtigste Teil, das sehe ich natürlich. Aber trotzdem, wie steht ihr zu dieser Kritik?
Ich glaube, die Frage ist, was versteht man unter Party? Ich fände es auch sehr schwierig, wenn die Pride einfach eine Art queer Street Parade würde. Aber ich glaube auch dort, als queer Person glücklich zu sein, ist doch bis zu einem gewissen Punkt schon ein revolutionärer Akt. Wir leben in einer Welt, die so systematisch gegen uns vorgeht. Jugendliche werden gemobbt von Mitschülerinnen, von Lehrpersonen. Sie werden teilweise aus ihrem Elternhaus verstoßen. Man wird angespuckt auf der Straße, man wird angeglotzt, man kriegt keinen Job. Manchmal fühlt es sich wirklich an, als wäre die ganze Welt gegen einen. Und dann feiern zu können auf der Straße ist doch wie, oder einen Raum zu schaffen, in dem man glücklich ist, in dem man bedingungslos glücklich ist und in dem die Welt für einen Moment vollkommen in Ordnung und der schönste Ort ist, das ist doch bis zu einem gewissen Punkt schon revolutionär in dieser Situation. Das klingt jetzt wahnsinnig deprimierend, das queere Leben kann auch mega toll und mega aufregend sein, aber manchmal fühlt es sich wirklich so unendlich frustrierend und traurig an. Und deshalb finde ich, eine queer Party kann schon politisch sein und dann kommt es darauf an, wie man die Pride natürlich am Schluss framed. Wenn man das aufgreift und dann thematisiert und sagt, heute sind wir hier, heute gehört uns die Straße und wir nehmen sie uns, so wie wir die Welt wollen und wir wollen, dass die Welt eine große Party für alle ist, wo sich alle wohlfühlen, wo alle das tun können, was sie wollen, dann finde ich eine Party das perfekte Format für eine Pride. Wenn es aber einfach zu einem Woo, die Welt ist mega cool und wir haben ja jetzt eine H&M Pride Collection und das heißt, unsere Probleme sind gelöst und in einem halben Jahr dürfen wir vielleicht dann auch heiraten und es geht es allen super, es ist alles so cool wird, dann frage ich mich, habt ihr wirklich verstanden, weshalb wir auf die Straße gehen? Das können wir auch in einem Club tun. Wir gehen auf die Straße, weil es eben auch in einem halben Jahr dann noch nicht alles okay ist, weil diese Lebensrealität außerhalb der Party wieder über uns hineinbrechen kann. Und so verstehe ich, dass die Partykritik dann sehr gut, wenn es eine apolitische Party wird.
Ich glaube, für mich ich unterschreibe sehr fest das, was Max sagt, aber vielleicht würde ich es noch so formulieren, das eine ist so, man nimmt einen Raum ein und man nimmt ihn tanzend ein, man nimmt ihn voller Glück und voller gegenseitigen Feiern ein. Und das andere ist, dass man eigentlich einem Klischee entsprechen möchte und möglichst viele Leute anziehen möchte und möglichst kommerziell eigentlich vermarkten möchte, dass alle Leute an diese Pride kommen, möglichst viele Leute, ohne dass man darauf achtet, wen das überhaupt noch interessiert, wer kommt. Und dort wird das Programm an der Pride immer wie mainstreamiger oder wie oberflächlicher auch. Also man nimmt dann nur noch das, was am teuersten ist und was gerade am angesagtesten ist im Mainstream. Und man, so sehr ich Eurovision auch liebe und feiere, man sieht dann Eurovision als das Herz einer queeren Community an, was einfach nicht stimmt. Und man vergisst sich Gedanken zu machen von, wem gibt man Raum? Wem gibt man die Bühne? Wem gibt man den Ort, um seine eigene Kunst und um die Vielfalt, auch die queere Kunst ist ja so viel vielfältiger als irgendwie der Mainstream-Pop, um die Vielfalt zu zelebrieren, sondern es geht nur noch darum, dass man eigentlich möglichst the bigger the better eigentlich unterwegs ist. Und das ist sehr fest zu kritisieren. Und es ist eben auch zu kritisieren, dass man dann cis-hetero-Artists einlädt, wie zum Beispiel ein Luca Hänni, obwohl ich fand seinen Auftritt an Eurovision super gut und ich habe wirklich nichts gegen ihn persönlich, mega Sampa alles, aber er hat einfach nichts an dieser Pride verloren. Also er ist nicht irgendwie betroffen durch diese Diskriminierungsmechanismen und er ist auch nicht davon betroffen deshalb, dass seine Kunst nicht gezeigt wird oder dass seine Kunst irgendwie als zu Klischee, als zu nischenhaft irgendwie bezeichnet werden, dass er keine Bühne sonst wo bekommen würde. Und alles, was sonst keine Bühne bekommt, weil es eben, ja, wir können das jetzt nicht machen, weil das ist jetzt eben zu nischig oder das interessiert doch niemanden oder die queere Community ist viel zu klein, dass das jetzt irgendwie im Markt noch einen Absatz finden könnte, deshalb würden wir diese Platte jetzt dann trotzdem nicht verlegen, etc. bla bla. All diese Überlegungen müssen eigentlich reinfließen, wenn man Artists bucht, für eine Pride und auch so, was gibt es für Kunstformen außerhalb von irgendwie Sängerinnen, und vielleicht ein paar Tänzer, Tänzerinnen. Also ich meine, das ganze Universum von Drag, das sind ja immer die gleichen vier Drag Queens, die da irgendwie auftreten. Und also wir könnten auch mal von Drag Kings reden zum Beispiel, so als Vorschlag. Voll. Das ist so ein bisschen diese große Differenzierung, die ich sehe und die mich auch immer wieder, wenn ich da bin, stresst, weil sie so laut sind und ich mich dann wieder nicht mehr repräsentiert fühle, eigentlich, wenn ich diese Bühne betrachte.
Die Luca-Heine-Diskussion hat die Queer-Community wirklich traumatized. ich bin Mitglied im Verein Zürich Pride, dort kann man Mitglied werden, wenn man sich das denn antun möchte und mitentscheiden. Es lohnt sich, je mehr linke Leute wir sind, desto mehr können wir auch entscheiden, desto mehr können wir wählen, weil du hast das Refugee-Thema vorhin angesprochen. Das wurde vom letzten SPler in diesem Vorstand, wurde dieses Refugee-Thema durchgesetzt, der ist dann abgetreten. Genau. Und worauf ich hinaus wollte, Luca Henning, wir haben das dann natürlich kritisiert an einer Mitgliederversammlung, das ist das, was wir primär tun als Linke dort, wir kritisieren mal. Und die Argumentation war ganz fest, ja, aber der ist Mainstream, der ist anschlussfähig, dann kommen auch die Heteros. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es ist doch ein Festival für Queers. Und sie so, nein, wir wollen auch unbedingt, dass die Heteros kommen. Und das ist das, was, also wenn die Heteros kommen wollen, please do, bitte kommt. Es ist eine großartige Erfahrung. Und so die erste Pride ist immer eine einzigartige Erfahrung für jede Person. Aber unser Ziel ist es ja, sollte es nicht sein, heterosexuelle Personen zu erreichen, sondern wir wollen die Queers erreichen. Und die Milchjugend organisiert jedes Jahr das Lila Festival, ein dreitägiges Wochenende, das von A bis Z queer KünstlerInnen auftreten lässt. Und sie kommen dann immer mit, ja, wir finden niemanden, Girl, kommt vorbei, schaut euch das Lila an und schreibt euch eure drei LieblingskünstlerInnen auf. Etwa die Hälfte davon ist lokal und ihr könnt ja auch jemanden von Übersee einfliegen, aber das hat Mia vorher ausführlich erklärt, nehmt queer KünstlerInnen, das ist mega wichtig, mega wertvoll. Wir haben übers Queersein jetzt meistens als in die politische oder soziale Kategorie gesprochen, aber es gibt ja auch eine queere Kultur. Es gibt, wie gesagt, Drag Queens, Drag Kings, ganz unterschiedliche Formen, wie Queers über die Jahre Kultur gemacht haben und Kultur weitergegeben haben. Und das ist doch auch die Aufgabe so einer Pride, diese queere Kultur einer nächsten Generation zu vermitteln, zu übergeben, damit wir sie weiterentwickeln können, damit Kulturschaffende sich mit queerer Kultur auseinandersetzen können und diese weitertragen können. Weil die Kultur unserer Community ist etwas, was uns immer ausgemacht hat. Genau.
Ja, also man muss sich ja nur vorstellen, irgendwie, wie wäre es, wenn an der Zürich Pride mal ein Ball stattfinden würde. Und zwar ein Ball mit People of Color, weil es ja von People of Color oder vor allem auch von Black People of Color erfunden wurde oder auch kultiviert wurde in den 80er, 90er Jahren in New York. Und stellt euch das mal vor, und das wäre ja 1:1 queere Kultur, und das hat nichts damit zu tun, ob irgendwie ein Popkünstler auftritt oder nicht. Und das wäre so schön und auch so sichtbar und ein Bewusstsein für die eigene eben Kultur und Geschichte. Ich finde es gerade eine mega romantische Vorstellung. Voll. Ich glaube, wenn wir Artists oder Cis-Hetero-Artists oder Luca Henny im Spezifischen jetzt als Artist kritisieren, dann müssen wir auch den Auftritt von André Silberschmidt kritisieren, weil er als Cis-Hetero-Person nichts verloren hatte auf dieser Bühne und es keinen Sinn hatte, dass er da irgendwie aufgetreten ist und irgendwelche Pro-Argumente gebracht hatte, weshalb die queere Community auch Teil der Schweizer Bevölkerung ist oder keine Ahnung. Und auch der Grund, weshalb er da war, dass man ihn auf unsere Seite bringt, also dass man ihm die Bühne bietet und sein Ego irgendwie streichelt, und nur damit ist er eigentlich auf der Seite der queeren Community und setzt sich in der Politik dann für uns ein. Also wir sind nicht irgendwie eine Bühne oder eine Plattform für jemanden und müssen jemanden anhimmeln und dann setzt sich jemand für uns ein, sondern wir setzen uns erstens für uns selber ein, also die eigene Community und die eigenen verschiedensten Bewegungen für sich selber. Und zweitens muss man sich unseren Respekt erarbeiten. Man muss sich dafür einsetzen, dass es der queeren Community besser geht. Und ich glaube, in dem gleichen Zuge könnte man die Zurich Pride als Verein auch immer wieder kritisieren, weil sie sich immer mehr auf dieses Pride Festival ausrichten und die ganze Werbekampagne rundherum und das große Ziel Ehe für alle. Ich frage mich wirklich auch, was passiert nächstes Jahr? Das ist eine Riesenfrage, die in meinem Kopf ist. Und da liegt so viel Geld und da liegt auch so viel mit Geld halt auch Macht. Weshalb setzt man sich nicht auch rund um im Jahr für Sachen ein, die irgendwie die Schweiz von Platz 22 im europäischen Vergleich auf Platz 10 oder 3 im europäischen Vergleich in Sachen Queerfreundlichkeit hochpushen würden. Also weshalb setzt man da nicht die Mittel ein, die man hat, um zum Beispiel eine Kampagne zu führen, dass irgendwie Queersein endlich legal als Fluchtgrund anerkannt wird oder dass keine Geschlechtsoperationen mehr gemacht werden bei Interpersonen, die geboren werden. Und das passiert in der Schweiz ja alles immer noch. Und sie könnten nur schon irgendwie, indem sie das Geld einsetzen, um medial darauf aufmerksam zu machen. Das wäre ja schon mal ein Riesending. Und ich weiß, es gibt den Pride-Podcast, der immer wieder so Themen aufgreift und auch öffentlich, öffentlich irgendwie zeigt. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, sich so irgendwo reinzuknien und einzusetzen und rund um das Jahr für eine gute Sache oder für die queere Sache zu kämpfen oder auch wie die Milchjugend das tut, rund ums Jahr queere Safe Spaces zu schaffen oder einmal im Jahr groß als die Pride aufzutreten und dann wieder mit sich selber beschäftigt sein. Und ich glaube, das ist für mich ein riesiger Kritikpunkt an der Zurich Pride, weil so viel Geld, so viel Macht, so wenig, was daraus dabei herausschaut.
Absolut. Das ist etwas, das macht so unfassbar wütend. Und jetzt, ich mache die Finanzen der Milchjugend. Und Geld ist ein Triggerpunkt. Nein, die Pride hat halt wie mehr Geld, würde ich behaupten, das muss ich nachher noch kurz nachschauen. Die Zurich Pride hat mehr Geld als in die Pink Cross, die Milchjugend und die Los zusammen, die drei größten LGBT-Verbände. Und die Milchjugend organisiert jeden zweiten Tag im Jahr, findet ein Milchjugend-Event statt, wenn nicht gerade Corona ist. Und sie könnten so viel aus diesem unfassbaren Geld, das sie haben, machen. Und wie du sagst, was sie damit machen, ist, sie laden André Silberschmid ein, ein Politiker, der wirklich nichts für unsere Community getan hat, außer ein Facebook-Post, Congratulations, als Mitglied der SP, macht das noch wütender, weil wer hat sich die letzten 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre für LGBT-Anliegen eingesetzt? Das war die SP, das waren vielleicht die Grünen, aber es war sicher nicht die FDP. Die FDP hat bis vor 5 Jahren, glaube ich, ich weiß nicht, bis vor den Nationalratswahlen vorletzten, war sie gegen die Ehe für alle und jetzt plötzlich müssen wir sie auf unsere Seite holen. Nein, danke für die Wahl, wir haben es sehr gut geschafft bisher ohne die FDP. Und dann so Dinge wie den Pride-Podcast, ja, das ist schon cool, dass sie den produzieren, aber der ist wahnsinnig inhaltsleer, also sie suchen sich immer so eine Person aus und lassen sie für ihre Community sprechen. Zum Beispiel letztens hatten sie eine Gehörlose, ich glaube eine Lesbe, ich bin mir nicht mehr sicher. Und das wäre ein mega cooles, mega spannendes Thema. Aber sie haben sie nicht gefragt, was wünschst du dir von der Community, was können wir verbessern, was sind deine Anliegen, sondern so, wie lebst du damit, wie geht es dir damit, wie fühlt sich das an, wie hast du denn das gelernt? Und das ist so, also auch mega spannend, ihr Leben kennenzulernen. Aber es ist dann halt keine politische Kommunikation. Ich weiß jetzt, wie diese Frau persönlich mit ihrer Beeinträchtigung umgeht, aber ich habe nichts gelernt, was ich community-intern tun könnte, damit es allen Personen, die gehörlos sind, besser geht. Also es ist so, sie haben kein Bewusstsein für politische Kommunikation. Und das finde ich unverantwortungsbewusst von einem so wichtigen Verein, der so eine große mediale Plattform hat. Und das ist wahnsinnig frustrierend.
Ich habe noch einen allgemeineren Kritikpunkt oder vielleicht eher einer noch auf der Meta-Ebene. Wir müssen uns als Queer Community immer wieder in Gedanken rufen, woher auch dieser Kampf kommt und wohin wir wollen. Und dieses wohin wir wollen ist ja nicht, dass sich plötzlich alle irgendwie innerhalb von diesen Strukturen halbwegs safe fühlen oder an diesem Pride-Tag safe fühlen, sondern wir wollen eigentlich, dass alle Menschen je nach irgendwie Hautfarbe, Geschlecht, Körper, Identität oder aber auch, weil das auch zu Diskriminierungsstrukturen gehört, wo man ist, so in der kapitalistischen Hackordnung, wo dass diese Leute frei oder dass alle Leute frei leben können, dass alle Leute den Zugang zum guten Leben haben und ein gutes Leben haben. Und ich glaube, diese Entwicklung oder dieses Ziel kann nur erreicht werden, indem wir das Patriarchat zerstören, indem wir den Kapitalismus überwinden, weil diese Hierarchien sonst immer vorhanden sein werden und dieses Ausschließen von bestimmten Gruppen. Und das ist etwas, was für mich an einer Pride gern sichtbarer sein könnte und das auch in Analysen von der Geschichte der Pride bis hin zu wohin will die Pride sehr viel sichtbarer sein muss und die Leute auch immer wieder auch darauf hinweisen, was ist eigentlich das Ziel einer queeren Community oder von queerem Aktivismus am Schluss eigentlich.
100%.
Gut, also wenn es nicht André ist, was sollte eine Pride denn alternativ als politische Aussage haben? Vielleicht nochmal so zusammengefasst.
Ich glaube, das hast du gerade mega schön gesagt, Mia. Ich finde, also ja, ich habe dem wirklich nichts hinzuzufügen. Man muss sich dann natürlich als Kommunikationsstrategie jedes Jahr ein Thema hinauspicken, weil man nicht eine Demo zu Wir wollen alles machen kann, also könnte man schon, aber ich glaube, die Message ist wesentlich klarer, wenn man sagt, wir wollen all das und dieses Jahr spezifisch das hier, aber dass man sich jetzt dann vor allem nach der Ehe für alle, hoffentlich haben wir endlich die Möglichkeit dazu, Kämpfe hinaussucht, die vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit haben, auch innerhalb der Community, die sie verdienen. Und ich habe mir die Mottos angeschaut, natürlich, weil ich wollte natürlich an diesen rumnörgeln. Und sie machen es eigentlich gar nicht so schlecht. Sie haben zwar jedes zweite Jahr das Thema Ehe und Liebe, aber sonst haben sie immer mal wieder unterschiedliche Themen aufgegriffen, an die ich vielleicht auch gar nicht gedacht hätte. So Stadt-Land, Arbeitsplatz, Migration und so weiter. Aber dass wir auch mal auf Trans-Themen eingehen, dass wir auf Inter-Themen eingehen und vor allem nicht nur die Themen, dass wir sie auch inhaltlich begleiten. Also dass eben die Pride an sich ist eine große Demo, aber da gibt es ja noch ein Drumherum. Es gibt eine Pride Week, dass man Workshops macht, dass man, das hat die Pride jetzt auch begonnen, so Fotoplakat-Kampagnen macht oder irgendwie mit Medienarbeit, mit vielleicht Theater, mit Workshops, mit Lobbying-Arbeit das Thema von dem Jahr dann probiert in die Gesellschaft zu tragen und zwar viel aktiver als einfach so, guckt, wir haben euch ein möglichst harmloses, liebenswürdiges Thema rausgesucht, das ihr alle unterschreiben könnt, weil wer ist schon gegen Liebe, außer die wirklichen Faschos und so, dann auch politische Arbeit leistet. Das wäre mein Wunsch.
Heißt denn politische Arbeit linke Arbeit? Also genau, wenn man so argumentiert und sagt, wir nehmen möglichst allgemeingültige Themen raus, würde man dann vielleicht auch Menschen verlieren oder abschrecken?
Nein, ich glaube nicht allgemeingültig, sondern, also ja, aha, doch, unbedingt. Aber ja, lasst uns bitte alle homophoben, sexistischen, transphoben, rassistischen Menschen abschrecken. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Pride. Ja, es kommt darauf an, wie du links definierst. Aber wenn du links als grundsätzlich menschenfreundlich, antirassistisch, antisexistisch, bla 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 definierst, dann ja, unbedingt linke Kommunikation. Und wenn man das einfach als, ich glaube, da würden wir sogar FDPlerinnen finden, die solche Anliegen unterschreiben. Man muss sich da gar nicht so viele Sorgen machen, dass man Menschen abschreckt, weil wer findet Rassismus schon gut? Und die Pride hat ja nicht wirklich sich mit Ruhm beschmutzt, wenn es um konkrete Forderungen ging. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie in den nächsten paar Jahren dann mit superspezifischen, mega linken Forderungen kommen werden, sondern auf dem Level, wo sie politisch kommunizieren, ist es so harmlos, dass jede Form von Bildungsarbeit, glaube ich, sehr allgemeingültig ist. Aber natürlich würde ich mir linksradikale Kommunikation von der Zürich Pride wünschen.
Ich glaube, es macht Sinn, hier Rosa Luxemburg zu zitieren, zu sagen, was ist immer noch die revolutionärste Tat. Und das, woran die Pride oft scheitert, mit diesen sehr schwammigen Mottos oder auch Kampagnen oder so, ist, dass sie eben nicht die Lebensrealität unbedingt aufzeigt von allen queeren Schweizerinnen und Schweizern oder Leuten, die in der Schweiz leben. Und das würde ich mir sehr viel mehr wünschen, dass man Realitäten von mir aus auch auf bestimmte Themen spezifisch, je nach Pride-Motto zugespitzt, ungeschönt auch zeigt, also die Realität wirklich abbildet und dann Konsequenzen auch daraus fordert und zieht und sagt, das muss sich ändern, konkret so und so und so, dass sich das die Lage verbessert und dass es eben näher an das gute Leben kommt für alle. Das ist etwas, was ich mir sehr viel fester wünsche, auch für die Zukunft, vor allem nach der Ehe für alle. Ich habe auch Angst, dass nach der Ehe für alle sehr viel Kapital und sehr viele Menschen abziehen werden, weil sie eigentlich ihr Ziel erreicht haben in der bürgerlichen Ordnung, dass sie jetzt eigentlich genau sich als gleichgestellt fühlen wie Heteromenschen. Und ich habe auch, genau, ich habe einfach ein bisschen Angst auch vor diesem Moment und dieses Vakuum, das dann entsteht. Das ist auch eine Aufgabe der Linke, dass wir diese dann füllen und sagen, hey, wir sind noch lange nicht bei der Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist sowieso ein dummes Wort, aber beim guten Leben für alle oder bei der Freiheit für alle Menschen und dass man da noch spezifischer dann auf mit dem Finger auf einzelne Sachen zeigt. Ich weiß nicht, ob das links ist, für mich ist das einfach die Realität.
Also gut, allerletzte Frage, die haben wir für alle. Für euch mache ich sie jetzt ein bisschen spezifischer. Max, wenn du im Pride-Verein eine Forderung total undemokratisch durchboxen könntest, was wäre es?
Das ist eine großartige Frage. Ich würde mehr Einbezug von betroffenen Gruppen fordern. Das heißt, dass man das Zugänglichkeitskonzept mit Personen ausarbeitet, die auf ein Zugänglichkeitskonzept angewiesen sind, dass man Kommunikation über zum Beispiel Rassismus oder Sexismus mit von Rassismus oder Sexismus Betroffenen abspricht und so weiter. Also dass man, der Vorstand ist sehr weiß, sehr cis, sehr, sehr, sehr Mittelklasse und das ist okay. Aber in dem Fall muss man sich dann auch dem bewusst sein und entsprechend handeln.
Ja, selbe Frage für dich.
Also die Frage ist im Pride-Verein, oder?
Ja.
Ich nehme jetzt einfach an, dass das von Max schon umgesetzt wird und ich nochmals etwas drauf wünschen darf. Weil so funktioniert die Welt. Ich würde, weil mich das wirklich jedes Jahr bestialisch aufregt, verbieten, dass Kultur und Reden von cis-hetero-Menschen gemacht wird an der Pride.
Und kein Sponsoring durch Großbanken oder Bosch.
Das stimmt,
oder,
ja.
Oder durch fucking Johnson & Johnson, die ja, in der auch. USA eine Klage an dem Hals haben, weil sie ein HIV-Medikament massiv überteuert verkauft haben und dann Goldsponsor oder whatever von der Zürich Pride sind. Fuck off.
Okay, das ist noch der gemeinsame Wunsch am Schluss, ja.
Gut, dann sind wir jetzt am Ende. Vielen Dank euch.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Es war sehr schön.
Und mega spannend.
Ja, wirklich. Herzlichen Dank auch an alle anderen, die zugehört haben. Falls ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen etc. etc. habt, schreibt uns einfach eine Mail auf team@info.rotfunk oder auf unserer Webseite rotfunk.ch. Und wenn ihr mal vielleicht wieder mal ein Foto von uns sehen wollt, gibt es uns auch auf Insta unter rotfunk-zui. Bis zum nächsten Mal und ciao!